Servus und hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Urtalks. Mein Name ist Christian, aka Mr. Nicewatch. Und ich freue mich, euch hier heute mal wieder begrüßen zu dürfen zu einem etwas anderen Format, als wir es sonst immer haben. Denn ich bin jetzt zunächst alleine in dieser Folge. Ich sage aber zunächst, denn ich habe später noch einen sehr, sehr spannenden Gast quasi zugeschaltet, beziehungsweise ich habe ein sehr spannendes Gespräch mit einem wirklich Hochkaräter der Uhrenwelt aufgezeichnet, das ich dann quasi zum Ende dieser Folge hier hineinfließen lassen werde oder hineinschneiden werde. Also seid gespannt, lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Nichtsdestotrotz starte ich jetzt erstmal allein in diese Folge und zwar möchte ich euch heute mitnehmen auf eine kleine Reise, die ich zuletzt gemacht habe in die Schweiz. Und ich hatte die Ehre gehabt, die Marke Longines zu besuchen in Saint-Imier. Das ist im Schweizer Jura, im Juragebirge und habe die Möglichkeit gehabt, dort die Manufaktur zu besuchen, diverse Einblicke zu bekommen in den Produktionsprozess, aber vor allem auch ganz vieles gelernt über die Historie von Longines und all diese Eindrücke möchte ich euch heute schildern und möchte euch auch erläutern, warum mir dieser Besuch bei Longines die Marke jetzt nochmal ja, in einem ganz anderen Licht erscheinen lässt. Also war sehr, sehr interessant für mich. Also seid gespannt. Aber bevor wir jetzt heute loslegen, gibt es natürlich wie immer den obligatorischen Audio-Wrist-Check. Und ja, was soll ich sonst noch sagen? Ich trage natürlich der Folge entsprechend eine Longines im Handgelenk. Und zwar ist es der Longines Spirit Chronograph. Eine ja, sehr, sehr schöne Uhr. Diejenigen von euch, die mir auf Instagram folgen, beziehungsweise diejenigen von euch, die auch schon die eine oder andere Uhrtalk-Folge gehört haben, vielleicht auch die Folge Markenimpressionen, die ich mal über Longines aufgenommen habe, die kennen natürlich dieses Modell. Es ist aus meiner Sicht eine unglaublich gelungene Uhr. Es ist tatsächlich eine Uhr, wo man im ersten Moment denken könnte, sie sei eine Neuauflage eines bereits bestehenden historischen Modells. Tatsächlich ist es eigentlich nur eine Uhr, die angelehnt ist quasi an die frühen Flieger- und ja, Pionieruhren, die Longines hergestellt hat. Also es ist eigentlich kein Modell, was so einen wirklichen historischen Vorgänger hat, sondern das Design und eigentlich so die Features sind grundsätzlich so ein bisschen inspiriert von diesem ganzen Pionier-Spirit der Longines, der diese Marke so umgibt. Aber dazu, wenn ihr dazu mehr wissen wollt, verlinke ich jetzt hier quasi einmal mal auf die Markenimpressionen-Folge, die ich vor einiger Zeit aufgenommen habe. Lohnt sich da definitiv mal reinzuhören. Also die Uhr, die ich jetzt gerade am Handgelenk habe, ist wie gesagt die Longines Spirit Chronograph. 42 mm Edelstahlgehäuse. Die Uhr ist 100 Meter wasserdicht. Es ist ein Chronograph mit einem, mit einem Säulenrad-Chronographen. Das ist ein ETA-Werk, was aber speziell so für Longines nur hergestellt wird. Das Werk ist Chronometer-zertifiziert. Wir haben eine Silizium-Unruhspirale. Das ist wirklich das hochmoderne Technik, die da drin steckt. Ein wunderschönes blaues Zifferblatt eigentlich in einer sehr klassischen Anordnung von Totalisatoren auf 3, 6 und 9. Also für mich persönlich immer so die schönste Anordnung von Totalisatoren. Wir haben ein paar schöne Details und zwar sind die Sekunden, ist die Spitze des Sekundenzeigers beziehungsweise auch die Spitzen der Chronographenzeiger in den Hilfszifferblättern rot markiert. Also dadurch kann man immer sehen, also was rot ist, das ist quasi für die Zeitmessung hier zuständig. Ansonsten haben wir noch eine kleine Sekunde auf 9 Uhr, die zu der ganz normalen Zeitanzeige dazugehört. Wir haben aber auch eine Datumsanzeige auf der Position zwischen dem 4- und 5-Uhren-Index. Das Schöne an der Uhr tatsächlich ist, dass wir eine Datumsscheibe in Zifferblattfarbe haben. Das ist was, das ich immer sehr schätze. Also hier merkt man, dass da auf jeden Fall sich jemand Gedanken gemacht hat und nicht einfach irgendwie wahllos da was reingeklatscht hat. Also in Summe eine sehr, sehr stimmige Uhr. Ich trage sie wirklich gerne. Ich habe sie jetzt hier an einem blauen Kalbslederband mit so einer weißen Kontrastnaht und ja, ist eine Uhr, die mir immer wieder sehr viel Spaß macht. Und ist tatsächlich auch die Uhr, die ich mit auf meiner Reise nach Longines oder zu Longines genommen habe. Und cool war gewesen, ja, aber da komme ich später nochmal drauf, dass, oder dazu zu sprechen, dass ich tatsächlich gesehen habe, wie dieses Modell dann auch hergestellt wurde. Das war zufällig, aber hat mich dann auch ganz besonders nochmal gefreut. So, aber jetzt soll es erstmal zu der Uhr in meinem Handgelenk gewesen sein. Lasst uns mal loslegen und ein bisschen über, ja, über diese Reise sprechen. Ich hatte ja schon die Möglichkeit gehabt, diverse Manufakturen zu besuchen. Ich berichte darüber ja auch immer wieder hier in dem Podcast sehr gerne. Ich glaube, angefangen damals, den allerersten Bericht, den ich mal über so einen Manufakturbesuch gemacht hatte, war, als ich bei Hublot in Nyon gewesen war. Das muss ziemlich am Anfang des Urtalks gewesen sein, so Anfang 2020. Und mittlerweile auch einige andere Manufakturen besucht. Und man würde irgendwie normalerweise denken, naja, gut, wenn man so gesehen hat, wie so eine Uhr hergestellt wird und das auch dann vielleicht schon 2-3 Mal gesehen hat, dann ist das eigentlich gar nicht mehr so spannend. Und weil die Produktion an sich ist natürlich irgendwie auch in gewisser Art und Weise immer wieder ähnlich. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, es ist so ein Manufakturbesuch, der lohnt sich eigentlich immer. Und der lohnt sich aus dem Grund, weil man immer noch mal was komplett Neues von der Marke kennenlernt, weil man noch mal komplett neue Eindrücke zu der Marke bekommt und weil man die Marke dann einfach auch aus einem anderen Blickwinkel sieht. Und so ging es mir tatsächlich dieses Mal auch. Ich habe die Einladung von Longines bekommen, sie zu besuchen. Das ist schon einige Zeit her gewesen. Die hatten schon mal gesagt, na, kannst du mal vorbeikommen. Das hat dann aber damals zeitlich nicht geklappt. Das ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig. Man muss das natürlich dann immer, gerade wenn man noch einen Hauptjob hat, also wir leben ja leider nicht von einem Podcast hier, sondern wir drei machen ja alle noch eigentlich was anderes in unserem wirklichen Leben außerhalb dieser Podcast-Welt. Und dann ist es natürlich immer ein bisschen schwierig. Ja? Man kann nicht jede Reise wahrnehmen. Das muss natürlich dann immer passen mit Urlaub und so weiter, muss immer abgeklärt werden. Und deshalb konnte ich tatsächlich einmal das Angebot von Longines auch leider dann nicht annehmen. Und dann hatte sich es jetzt aber so ergeben, dass es hieß, hey Christian, wir haben im November nochmal die Möglichkeit, du kannst gerne vorbeikommen oder kannst gerne mitkommen. Und die Chance habe ich dann sehr, sehr gerne wahrgenommen. Und wie das immer so ist, so eine Reise in die Schweiz ist in der Regel dann immer auf mehrere Tage ausgelegt. Das ist es meistens so, man hat so einen Anreisetag und dann ist man am Folgetag dann in der Manufaktur und reist dann ab, teilweise dann sogar nochmal mit einer zweiten Übernachtung erst am übernächsten Tag. Und in diesem Fall war es jetzt so, ich bin angereist von Düsseldorf aus nach Zürich. Dann von Zürich ging es dann durch den sehr zähen Feierabendverkehr, muss man einfach so sagen, nach Neuchâtel, was eigentlich, ich weiß es gar nicht, ich würde sagen, normalerweise wahrscheinlich so eine Fahrt von 1,5 Stunden wäre. Und es war an dem Tag wirklich wahnsinnig viel los. Es hat sich alles gestaut. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, warum, aber wir haben auf jeden Fall von Zürich nach Neuchâtel irgendwie rund etwas über 3 Stunden gebraucht. War echt wahnsinnig zäh. Und dann kommt man schon echt etwas geschafft tatsächlich dann auch im Hotel an. Wir waren dann abends noch essen gewesen, wirklich tolles Restaurant. Ich muss auch sagen, Neuchâtel oder Neuenburg, wie es auf Deutsch heißt, ist auch wirklich ein wunderschönes kleines Städtchen so am Neuenburger See. Lohnt sich auf jeden Fall da mal vorbeizuschauen, wenn man irgendwie in der Schweiz unterwegs ist. Wirklich eine sehr, sehr schöner Ort, auch wirklich die Lage toll. Mit dem See vor der Haustür, gerade so die schönen Hotels sind dann auch natürlich alle direkt dann so mit Seeblick. Das ist immer wieder ein Highlight. Also ich liebe das. Ich bin auch so ein Mensch, ich mag Wasser auch unglaublich gerne und ich finde das immer, es hat so was Beruhigendes, wenn man zum Beispiel dann morgens aufwacht und dann einfach so auf den See blickt und die Sonne geht dann da drüber auf und man sieht dann da die Wellen und die Möwen und das hat so was Schönes. Da ist man sofort in so einer Urlaubsstimmung und ja, ist immer wieder traumhaft, muss ich einfach so sagen. Und dann sind wir quasi am nächsten Tag von Neuchâtel nach Saint-Imier gefahren. Und Saint-Imier ist so ein ganz kleines Örtchen, wie gesagt, im Schweizer Jura. Das ist so circa von Neuchâtel eine Dreiviertelstunde mit dem Auto. Man fährt dann da irgendwie aus der Stadt raus und dann ist dann relativ schnell sofort so im Grünen. Dann werden die Berge höher und dann fährt man über Berge drüber und in Täler runter und dann wieder auf Berge hoch und so kleine Passstraßen entlang. Und so Serpentinen und durch Wälder und an grünen Wiesen vorbei. Das ist richtig beschaulich, richtig idyllisch. Hat mich so ein bisschen tatsächlich daran erinnert, wie die Fahrt von Dresden nach Glashütte. Nur, dass die Berge halt dort höher sind. Also nicht in Glashütte, sondern dass die Berge in der Schweiz höher sind. Aber es tatsächlich hat das sowas Beschauliches. Also das ist echt, da spürt man so diese Uhrmacher-Romantik. Das ist ja immer so diese Story, die da so erzählt wird, dass man dass diese Uhrenhersteller quasi aus diesen sehr abgelegenen kleinen Örtchen kommen, wo es quasi die langen, kalten Wintermonate gab und wo dann quasi abends dann die Uhrmacher oder in den Wintermonaten die Uhrmacher dann in ihren kleinen Stübchen saßen und dann Uhrenteile gefertigt haben, die dann halt zusammengetragen wurden und aus denen dann halt eben dann die ganzen Uhren zusammengebaut wurden. Das ist so ein bisschen, diesen Spirit, den merkt man schon, weil man fährt wirklich durch so ganz kleine, beschauliche Örtchen, wo echt nicht viel los ist. Sehr, sehr ländlich und dementsprechend natürlich auch viel Landwirtschaft und sonst nicht viel. Und tatsächlich das Einzige, was man immer mal wieder so sieht, sind dann halt irgendwie Hinweise auf die Uhrmacherei. Also das merkt man dann immer mal wieder. Aber sonst ist da tatsächlich nicht viel. Und das ist einfach sehr interessant, das mal zu sehen. Und dann kommt man eben nach Saint-Imier. Und dann ist am Rand dieses Örtchens, ist dann da plötzlich die doch sehr große Zentrale von Longines. Ein sehr großes Gebäude, oben mit dem Logo drauf. Und wir hatten strahlend blauen Himmel. Das war echt toll. Und dann sind wir da reingegangen und haben erstmal so eine kurze Begrüßung gehabt und wurden dann sehr schnell ins Museum von Longines geführt. Und das war für mich unglaublich interessant. Ich habe das am Anfang so gedacht, naja, gut, Museum halt angucken, ja, kann man mal machen. Ich hatte mich aber auch im Vorfeld schon, auch gerade auch so für diese Urtalk-Markenimpressionen-Folge, die ich mal gemacht habe, schon sehr viel mit der Geschichte von Longines befasst und habe deshalb gedacht, naja, gut, das Longines-Museum, das wird ja wahrscheinlich jetzt gar nicht mehr so viel Neues für mich bereithalten. Muss aber sagen, ich wurde komplett überrascht und war komplett überwältigt zu sehen, weil man ganz, ganz viel nochmal Neues lernen konnte. Und zwar, was erster Fakt, den ich unglaublich spannend fand, seit 1867 sind alle Uhren, die bei Longines gefertigt werden, lückenlos verzeichnet. Das sind bis heute rund 55 Millionen Uhren, die irgendwie in der Geschichte seit Anbeginn der Aufzeichnung produziert wurden. Und die sind alle in einem Archiv verzeichnet. Und wir haben dieses Archiv gesehen. Das ist heute natürlich digital, aber was wir noch gesehen haben, ich weiß jetzt nicht genau bis in welches Jahr hinein, aber rund 800 Bücher stehen in diesem Archiv und das sind wirklich ganz klassisch so dicke, dicke Bücher, so rote Ledereinbände, sortiert nach Seriennummern, eben das, die ältesten aus 1867 und da drin wirklich fein säuberlich verzeichnet Uhr für Uhr für Uhr für Uhr, die produziert wurde. Und da steht dann nicht nur jetzt irgendwie die Seriennummer und die Referenz, sondern da steht dann drin, welches Werk da eingebaut wurde. Es steht drin, der Uhrmacher, der die Uhr am Ende irgendwie kontrolliert hat. Du findest Hinweise zu, wie sie ausgeliefert wurde. Du findest Hinweise zum Verkaufsdatum und an wo sie verkauft wurde, an welcher Händler sie am Ende verkauft hat. All das steht da verzeichnet. Und das, wie gesagt, seit 1867. Und wie gesagt, in dem Archiv rund 800 Bücher. Und das war auch ganz cool gewesen. Wir hatten in der Gruppe dann jemanden dabei gehabt, der tatsächlich eine sehr alte Longine am Handgelenk hatte und dann hat er gefragt, können wir mal spaßeshalber einfach mal da gucken und haben gesagt, ja, normalerweise ist es halt eben nicht so, dass da jetzt irgendwie Kunden vorbeikommen können und dann in diese Archive reinschauen können, ja, aber wir haben dann tatsächlich wirklich das Buch einfach mal rausgeholt und haben dann danach geschlagen und da war dann wirklich auch diese eine Uhr, die der Besucher dort am Handgelenk hatte, dann auch wirklich verzeichnet und das war wirklich Wahnsinn, das war sehr, sehr beeindruckend und da muss ich schon sagen, das hat mich echt überrascht tatsächlich, dass Longines als Marke so früh schon erkannt hat, wie wichtig quasi so die eigene Historie ist, weil es ist ja ganz oft so, dass man das gerade so ab einem gewissen Zeitpunkt in der Geschichte so das Wissen, was man über Uhrenmarken hat, so ein bisschen verschwimmt. Das heißt, also jetzt so die jüngere Vergangenheit ist natürlich alles sehr, sehr gut dokumentiert. Das, also bei den meisten Uhrenmarken, ja, das übernimmt sicherlich auch sehr zu großen Teilen auch so diese ganze Internet-Online-Community, wo wir Liebhaber haben, die dann irgendwie sich austauschen und Wissen ansammeln und das irgendwie dokumentieren. Aber dann wird es halt oftmals schon, je weiter man in die Vergangenheit zurückgeht, und da fängt es ja oft schon an bei den 60er, 70er Jahren, wo es dann so ein bisschen schwammig wird und wo dann nicht mehr ganz klar ist, wer hat eigentlich was gemacht und wer hat was wie produziert. Und wenn man dann noch weiter zurück in die Vergangenheit geht, dann gerade so in diese auch die Zeit der 30er Jahre, der 20er Jahre, da ist es oftmals sehr, sehr schwammig und da ist oftmals auch gar nicht mehr ganz klar, zum Beispiel, wer hat diese oder jene Innovation denn wirklich zum Beispiel erfunden? Wer hat dieses oder jenes Patent vielleicht zuerst angemeldet? Also da hat man ja immer wieder so Überraschungen, wo man denkt, naja, eigentlich geht irgendetwas auf einen Hersteller zurück, und dann später stellt sich heraus, ein anderer Hersteller hat das aber auch schon 2 Jahre vorher gemacht beispielsweise. Und das liegt immer daran, dass natürlich sehr viele diese Aufzeichnungen gar nicht mehr vorhanden sind oder zum Beispiel viele, viele Sachen nie so ganz detailliert aufgezeichnet wurden, weil es einfach nicht als relevant erachtet wurde. Und Longines hat eben, wie gesagt, seit 1867 sehr lückenlos alles aufgezeichnet, was sie gemacht haben. Und das fand ich unglaublich beeindruckend. Und dadurch hat man halt eben dieses Archiv mittlerweile, was einen immensen Wert hat und was halt unglaublich viel über diese Geschichte der Marke einfach erzählen kann. Also das fand ich sehr, sehr spannend. Dann sind wir dann durchs Museum gegangen und haben dann tatsächlich dann auch zum Beispiel die älteste Uhr im Longines-Museum sehen können. Das ist die Uhr mit der Seriennummer 335 gewesen. Das war eine Taschenuhr, auch von 1867. Also das war die älteste Uhr, die sie dort hatten. Es gibt natürlich auch noch ältere Modelle. Sie haben gesagt, es gibt, also sind wohl noch eine Handvoll Modelle so bekannt, die in der Hand von irgendwie privaten Sammlern sind, die noch älter sind. Aber das ist zumindest die Seriennummer 335 von 1867. Das ist so das älteste Uhrenmodell, was sie zumindest bei sich da in dem Museum hatten. Und war einfach sehr, sehr spannend, einfach mal zu sehen, okay, wie alt und wie lange das schon her ist, ja. Und dann wurden wir quasi vorbeigeführt an vielen, vielen Highlights der älteren, aber auch jüngeren Firmenhistorie. Man hat dann die ersten Armbanduhren gesehen, also man hat die ersten Chronographen gesehen. Beispielsweise auch ganz interessant, erste Armbanduhren von Longines waren 1890, die produziert wurden. Und 1889, vielleicht auch das nochmal wichtig, wurde das Longines-Logo registriert. Das hatte ich in der Markenimpressionen-Folge auch schon mal erzählt. Ist damit eigentlich eines der ältesten Markenlogos der Welt. Und Longines war damals gerade so in der Zeit des späten 19. Und dann vor allem auch frühen 20. Jahrhunderts eine unglaublich wichtige Uhrenmarke, die für sehr, sehr viele Innovationen zuständig waren. Und die Marke hat damals massiv geboomt. Also 1911 haben mehr als 1000 Mitarbeiter für die Marke gearbeitet in Saint-Imier, in diesem kleinen Dörfchen. Und in den 1920er Jahren wurde dann Longines nach und nach zu einem ganz elementaren Player, so im Bereich der Pioniere, ne? Das heißt also Luftfahrt, Abenteurer, Entdecker, alle diese Leute haben am Ende sehr viele davon haben eben auf Longines-Uhren vertraut, und auch das hatte ich in der Markenimpressionen-Folge schon mal beleuchtet. Aber es war jetzt halt hier spannend, in dem Museum dann wirklich auch mal die entsprechenden Stücke, die man sonst nur so liest oder die man sich sonst nur im Internet ansehen kann, dann wirklich auch mal live ausgestellt in dem Museum zu sehen. Also das hat mir sehr imponiert und muss sagen, auch sehr schöne Designs dabei gewesen. Also auch gerade so dann ab Mitte der 20er Jahre gab es dann wirklich Chronographen mit 2 Drückern zum Beispiel. Die sahen richtig cool aus. Also das waren wirklich schöne Uhren. Natürlich aus nach heutigen Maßstäben zu klein und so weiter, aber trotzdem wunderschöne Uhren und sehr, sehr schöne Designs, die man da sehr früh auch schon ausgestellt hat. Auch ganz spannend war gewesen, dass dann Longines ab 1878, also auch das schon sehr, sehr früh, mit der Zeitmessung im Sportbereich angefangen hat. Und die haben das dann auch zunehmend professionalisiert. Und ab 1912 wurden dann wirklich so eigene Apparate zur Zeitmessung bei Sportevents entwickelt. Also nicht nur reine Uhren, sondern das waren teilweise auch riesige Apparaturen, riesige Kästen, die dann am Ende sogar mit Videokameras und sowas, wo du dann wirklich so Fotofinish-Events messen konntest und alles Mögliche. Also wirklich Wahnsinn. Also Longines hat eine unglaublich lange Historie, was so das Thema Zeitnehmen im Sport anbelangt. Und hatte, glaube ich, da so den Höhepunkt tatsächlich so in diesen 50er, 60er Jahren, wie gesagt, mit Fotokameras und so weiter. All das dort ausgestellt im Museum, all das auf jeden Fall sehr, sehr interessant mal zu sehen, einfach auch zu verstehen, wie man das früher gemacht hat. Ja, also heute ist das ja alles so präzise und genau und in unserer digitalen Welt ist das irgendwie Standard, dass man Zeiten so genau messen kann. Aber das war halt natürlich lange Zeit eine sehr große Herausforderung. Und einfach mal zu verstehen, wo das herkommt und was passieren musste, damit man quasi an dem Punkt ist, wo man heute ist, das hat mich schon tatsächlich fasziniert. Zumal ich auch immer sagen muss, das Thema Uhren und Sport, das ist ja für mich persönlich auch immer sowas, was so eine gewisse Faszination ausübt. Ich habe ja auch selbst in meiner Sammlung so die eine oder andere Uhr, die einem Sportler zum Beispiel gehört hat. Also das ist immer so eine Kombination, die mich persönlich immer sehr reizt. Ja, so, aber das zum Museum, ich will jetzt da gar nicht zu sehr drauf eingehen. Ich wollte euch jetzt einfach nur mal so das so ein, zwei Highlights quasi aus der Geschichte nennen, die man da sehen konnte. War auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Dann kamen wir aber eigentlich zu einem Highlight, das mich noch viel mehr beschäftigt hat oder mitgenommen hat als das Museum. Und zwar hatten wir dann die Möglichkeit gehabt, in das Heritage Department von Longines zu gehen. Und das ist so, ja, ich würde fast sagen, das ist so die Elite der Uhrmacher, die bei Longines arbeiten, die sitzen in diesem Heritage Department. Es sind aktuell wohl so 11 Uhrmacher, die dort arbeiten. Und das sind so die bestausgebildetsten Uhrmacher, die Longines hat. Die haben, das dauert sehr, sehr viele Jahre an Berufserfahrung und an Training hinter sich, bis sie in diesem Department quasi anfangen durften und arbeiten durften. Und in diesem Heritage Department ist man eben dafür zuständig oder kümmert man sich eben drum, Uhren, die besondere Vintage-Uhren wieder zu servicen, zu restaurieren und wieder in Stand zu setzen. Und im Jahr werden rund 3000 Uhren in diesem Heritage-Workshop bearbeitet. Und das fängt dann wirklich an von kompletter Instandsetzung, kompletter Aufarbeitung. Man kann wirklich auch die richtig alten historischen Uhrwerke wieder in Gang setzen. Man kann die natürlich auch ganz normalen Service verpassen, aber man kann sie auch wirklich komplett wieder in Gang setzen, sie restaurieren. Und das war sehr, sehr, sehr interessant. Und sie haben so ein bisschen erzählt, auch gerade wenn es um dieses Thema Restaurierung von Vintage-Uhrwerken geht, dann haben sie gesagt, da fließen gut und gerne mal 50 Arbeitsstunden in so ein altes Werk rein. Glücklicherweise haben sie bei Longines ein sehr großes Ersatzteillager. Also auch das konnten wir nämlich dann später noch sehen. Da möchte ich gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Auch das wurde 1867 eingerichtet. Da fing man an, quasi so die ersten Ersatzteile sich beiseite zu legen. Und dadurch kann man auch heute immer noch wirklich so historische Modelle, beispielsweise wenn jetzt jemand eine Taschenuhr aus 1867 bringen würde, könnte man die wahrscheinlich immer noch in Stand setzen und könnte da immer noch einen Service machen. Und das war sehr, sehr, sehr beeindruckend, das einfach zu sehen. Und wie gesagt, sie haben gesagt, also in so ein altes Uhrwerk, da fließen gut und gerne mal so 50 Stunden Arbeit rein. Dann kann man das Gehäuse zum Beispiel aufbereiten lassen. Man kann die Zifferblätter neu drucken lassen und so weiter und so fort. Also da können sie unglaublich viel machen, um einfach einer Uhr auch heute immer noch einen Service zu verpassen, auch wenn die Uhr 50, 60, 70 Jahre alt und mehr ist. Also das hätte ich tatsächlich so irgendwie auch nicht erwartet, muss ich ehrlich sagen. Ja, und wir hatten dann auch die Möglichkeit gehabt, eben mit dem einen oder anderen Uhrmacher dort auch mal zu sprechen und denen mal so über die Schulter zu schauen, was super spannend war. Ich hatte dann auch zum Beispiel die Frage gestellt, wie lange dauert denn in der Regel ein solcher Service? Also wenn ich die Uhr jetzt einschicke, was muss ich rechnen? Wann kriege ich diese Uhr wieder? Und Florian Gestin, das ist so der führende Uhrmacher wohl im Hause für in diesem Heritage Department, der hatte mir dann gesagt, naja, so im Schnitt wird es von Einsendung bis dass die Uhr dann komplett fertiggestellt ist, rund 20 Wochen dauern. Heißt natürlich jetzt nicht 20 Wochen reine Arbeitszeit, ne? Aber du kannst mal gut so eine ein, zwei Wochen reine Arbeitszeit damit mit reinrechnen. Plus halt, natürlich, es sind 11 Uhrmacher, es kommen da im Jahr rund 3000 Uhren, das gehen im Jahr rund 3000 Uhren ein, die dort gewartet und revisioniert oder auch restauriert werden. Also dementsprechend kann man sich natürlich vorstellen, dass das einfach seine Zeit dauert. War super, super spannend, das einfach mal zu sehen. Dann das nächste oder die direkt nebendran, neben diesem Heritage Department, war dann eben dieses Ersatzteillager. Und ich hatte es eben schon mal gesagt, seit 1867 sammelt Longines dort Ersatzteile für seine Uhren. Und das war Wahnsinn. Ich habe das erst gar nicht geglaubt, weil man kam dann in so einen Raum rein und da standen halt irgendwie so Schränke drin, so wirklich so Wandschränke, aber auch so in der Mitte waren wie so eine höhere Kommode, nur auf beiden Seiten auch so Schränke mit Schubladen. Und ich habe mir da erst gar nichts bei gedacht und habe gedacht, okay, was soll das jetzt hier sein? Was wollen sie uns jetzt hier zeigen? Und dann machte halt einer quasi diese Schränke auf und zeigte uns dann da drin Uhrenteile. Und das hat man sich so angeguckt, okay, ja, was sind das jetzt hier für Teile? Und das war wirklich, ich würde mal sagen, das war der Himmel für Vintage-Uhrenliebhaber. Denn da waren wirklich fein säuberlich in kleinen Böckschen und Döschen und alten Pappkartons und Schachteln war da wirklich alles, was man sich an New-Old-Stock-Teilen vorstellen kann. Wirklich seit 1867 bis heute, bis für die neuesten Modelle. Angefangen von irgendwelchen Schräubchen, über Zahnrädchen, über Zeiger, über ganze Zifferblätter. Auch so zum Beispiel haben sie uns gezeigt, so seltene Email-Zifferblätter, wo es irgendwie wohl nur noch eine Handvoll von gibt. Und wo sie auch sagten, ja, da gibt es draußen ganz, ganz viele Sammler und Liebhaber, die verzweifelt diese Zifferblätter suchen. Ja, sie haben die halt dann dort bei sich liegen, teilweise fein säuberlich sortiert, nach irgendwelchen Referenznummern und Artikelnummern und Teilenummern. Dann irgendwelche Listen, wirklich aus den 30er, 40er Jahren, wo auch fein säuberlich verzeichnet ist, welche Teile man wie für welches Werk braucht. Longines hat teilweise sogar winzig kleine Uhrwerke gemacht. Das war wirklich Wahnsinn. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch diese Manschettenknöpfe, die so aus Uhrwerken gemacht sind, aus so alten. Kann man kaufen im Internet, könnt ihr mal googeln, das ist so ein typisches Geschenk für Uhrenliebhaber, ich habe sowas jetzt nicht, aber tatsächlich, das sind so winzig kleine Uhrwerke und habe ich mich immer gefragt, ja, ist das Fake oder was ist das? Und dann machte da einer so eine Schublade auf und zeigte uns dann wirklich da fein säuberlich nebeneinander in so Boxen liegen, eben so winzig kleine, komplett montierte Uhrwerke. Auch so Formwerke, die waren dann auch so ein bisschen so oval und rechteckig und so weiter. Und die hat man halt früher in irgendwelchen Damenuhren zum Beispiel drin gehabt und die haben sie dort komplett noch montiert da rumliegen. Also das war wirklich Wahnsinn, das war wirklich, wirklich beachtlich. Und wir waren noch ziemlich lange in diesem Raum und man wollte eigentlich gefühlt nur noch in jede Schublade mal reingucken. Man wollte irgendwie sich das alles mal ansehen und wollte das in die Hand nehmen. Und da hat man richtig so diese reichhaltige Historie dieser Marke ja fast schon atmen können. Also das hat mich tatsächlich wahrscheinlich sogar am meisten irgendwie auch überrascht und geflasht. Weil das immer so ein Thema ist, wo ich mich immer gefragt habe, wie sieht sowas aus? Also ich habe mich immer gefragt, wie ist das gerade mit den Herstellern, wo man weiß, da kann man auch eine Uhr, die 50, 60 Jahre alt ist, immer noch einen Service geben und die machen das. Wie sieht sowas aus? Wo lagern die ihre Ersatzteile? Wie ist das sortiert? Und das einfach mal live zu sehen, das war schon sehr, sehr interessant. Und das hatte so ein, ja, es hatte extrem Charme. Ich habe auf Instagram damals auch die Bilder dazu, die ich dort gemacht habe, geteilt. Also könnt ihr gerne mal auf meinem Account vorbeischauen und in den Story-Highlights unter Longines einfach schauen auf meinem Profil. Da habe ich ein paar Bilder davon hochgeladen. Es ist super interessant eben. Und diese ganzen kleinen Döschen und Böckschen und Kartons und Schachteln, das alles mal zu sehen, teilweise mit diesen ganz alten Aufdrucken. Ich dachte, also im ersten Mal denkt man, das ist fast künstlich schon Vintage gemacht, aber es ist halt einfach original, es ist halt einfach echt. Und das war irgendwie, ich weiß nicht, das hat mich wirklich, wirklich sehr, sehr geflasht. Zumal man natürlich halt überlegen muss, Longines ist halt auch ja heute natürlich eine hochmoderne Manufaktur, die, ja, ich glaube, 1,5 Millionen Uhren im Jahr machen, so circa, also sehr, sehr hohen Output natürlich haben. Und ich hatte es ja auch eingangs schon mal erwähnt, in der Historie von Longines oder zumindest im Archiv von Longines sind bis dato so rund 55 Millionen Uhren verzeichnet. Also dementsprechend kann man sich vorstellen, was das eigentlich für ein riesiges Unternehmen mittlerweile ist. Und dann hat man eben halt doch diesen Kontrast aus dieser sehr modernen Produktion und dann zugleich halt trotzdem dieser sehr reichhaltigen Historie, die so ganz liebevoll gepflegt wird und die ganz liebevoll dokumentiert wird. Das war wirklich eine Wucht, das einfach mal zu sehen. Also es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wir sind dann noch weitergezogen in die Produktion. Da haben wir dann wirklich auch jetzt nicht alles gesehen. Ja, das ist, muss man auch sagen, das ist auch riesig. Es wird auch, manche Teile werden natürlich auch nicht dort vor Ort gefertigt, sondern auch zugeliefert. Auch zum Beispiel Uhrwerke oder sowas, da kommt ja viel von ETA. Aber wir haben zumindest gesehen, wie halt quasi so die Endmontage stattgefunden hat, also wie die Werke dann eingeschaltet wurden und wie die Zifferblätter gesetzt werden und die Zeiger gesetzt werden und wie dann die Uhren zum Beispiel noch geprüft, kontrolliert, auf Wasserdichtigkeit geprüft werden. All das haben wir gesehen, wie sie zum Beispiel auf der Zeitwaage liegen. Und das ist natürlich sehr, sehr interessant und das ist natürlich jetzt hier bei so einem hohen Output klar, dass das dann natürlich riesige Abteilungen sind, wo dann wirklich zig Menschen reihenweise da sitzen und sich quasi so diese Uhren so durchreichen, bis sie dann quasi fertig montiert sind. Und wir standen dann so an einem Tisch und das Witzige war halt eben gewesen, dass gerade an dem Tag, als wir dort waren, just halt eben dieser Spirit Pilot, also dieser Spirit Chronograph, den ich am Handgelenk habe mit dem blauen Zifferblatt, dass gerade der just jetzt in der Produktion dort war und da die Endmontage stattgefunden hat. Und dann plötzlich lag dann halt irgendwie vor uns auf so einem Tisch dann rund 100 dieser Uhren und die wurden dann halt alle auf Wasserdichtigkeit zum Beispiel geprüft und dann hat man gesehen, woran sie feststellen, ob die Uhren wasserdicht sind oder nicht. Und wenn eine Uhr dann irgendwie da zum Beispiel dann Fehler festgestellt wurde, wurde sie wieder zurück in diese Produktion gegeben. Also das war natürlich super spannend, aber halt wirklich so typisch moderne, komplett durchgetaktete Manufaktur, wie man es einfach bei so einem Output auch einfach zu erwarten hat. Aber gerade so dieser Kontrast mit diesem Heritage Department, was wir halt vorher gesehen haben, wo es halt wirklich irgendwie einfach nur so 11 Uhrmacher sind, die wirklich alles dann von Grund auf quasi so One-Man-One-Engine-Prinzip, also der ein Uhrmacher arbeitet da wirklich nur an einer Uhr, ja, restauriert die und verpasst ihren Service. Also da liegt das dann alles in der Verantwortung von einem Uhrmacher und der kümmert sich dann im Detail da drum und da dauert es im Zweifel halt 50 Stunden. Und dazu im Kontrast hast du dann halt eben diese große Serienproduktion. Das war einfach mal nochmal ein komplett anderer Einblick, als ich es bis dato auch von anderen oder in anderen Manufakturen bekommen habe. Und das hat mich echt geflasht und ich fand wirklich halt ich fand sehr schön zu sehen, wie wichtig Longines die eigene Historie ist und wie viel Wert man drauf legt, diese eigene Historie zu pflegen, zu dokumentieren, wie sehr man da dran ist, auch gerade mit diesem Museum, was sehr liebevoll gestaltet ist, was echt toll ist, wo sehr viele tolle Stücke der eigenen Geschichte zusammengetragen wurden und das angereichert mit Bildmaterial und jeder Menge Informationen. Also das ist wirklich für jeden Uhrenliebhaber ist es eigentlich eine Es ist es absolut wert, sich das mal anzuschauen, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat und da einfach mal quasi so Einblick in die Marke zu bekommen, weil das sieht man nicht alle Tage. Also war ich wirklich, wirklich, wirklich baff gewesen. Ja, und zum Abschluss des Manufakturbesuchs hatten wir dann noch die Möglichkeit, uns die aktuellen Kollektionen natürlich auch live anzuschauen, diverse Uhren auch in der Hand zu halten. Da muss man dazu sagen, dass natürlich die absoluten Highlight-Modelle jetzt dieses Jahr die Spirit Zulu Time ist und die Ultra Kron. Beide Uhren extrem gut angenommen worden vom Markt, beide Uhren extrem nachgefragt, auch von Uhrenliebhabern auf der ganzen Welt. Das war natürlich auch mal cool, diese Modelle dann auch mal live zu sehen, weil auch die sieht man jetzt nicht aktuell, oder zumindest die Ultra Kron, glaube ich, ist nach wie vor immer noch so, dass man die jetzt nicht in jedem Schaufenster überall sehen kann, weil auch, glaube ich, da die Nachfrage sehr hoch ist. Das hat mich auf jeden Fall gefreut. Auch eine Uhr, die man sich anschauen konnte, war zum Beispiel die Spirit in 37 mm. Ich glaube, das ist ja eine, die viele von euch wahrscheinlich auch ganz spannend finden. Ich habe zumindest auf diese Uhr, als ich die bei Instagram mal vorgestellt hatte, in den Stories sehr viel Feedback bekommen, wo viele Leute sagten, hey, das ist jetzt genau die richtige Größe. Ich persönlich finde die 37er immer so ein Ticken zu klein tatsächlich für ein Herrenhandgelenk. Das ist aber natürlich Geschmackssache. Ich würde dann eher zu der 40er oder sogar zu der 42er greifen. Aber das ist natürlich jeder, wie er es mag. So, und dann kam für mich der eigentlich krönende Abschluss des Manufakturbesuchs. Und zwar wurde ich dann nochmal aus diesem Produktpräsentationsraum hinausgeführt. Es ging dann nochmal ein, zwei Stockwerke nach oben bis zu einer Bürotür. Da bin ich dann eingetreten und da hat mich dann Matthias Breschan erwartet. Und Matthias Breschan ist der CEO von Longines. Der ist seit Juli 2020 bei Longines im Amt. Ist seit Mitte der 90er Jahre in der Swatch Group tätig, war in diversen Funktionen bei anderen Marken und lenkt jetzt mittlerweile die Geschicke der Marke Longines. Und seine Hauptaufgabe ist eigentlich so das Sicherstellen des Spagats, die Marke natürlich weiter in die Zukunft zu führen, aber trotzdem auch so dieses reichhaltige Erbe, was man hat, auch weiter zu wahren und auch da Inspiration natürlich auch zu ziehen. Und das ist das, was man zum Beispiel auch in den Produkten der letzten Jahre auch gesehen hat, zum Beispiel jetzt eben mit der Spirit-Kollektion, aber auch zum Beispiel mit der Ultra Kron. Und Matthias Breschan hat sich dann wirklich nochmal auch lange Zeit genommen, auch mir diverse Fragen auch zu beantworten. Und ich habe dieses Interview natürlich aufgezeichnet. Wie könnte es anders sein? Und das möchte ich euch jetzt hier gleich auch reinspielen. Und ich bin sicher, dass es für euch jetzt auch nochmal spannend sein dürfte, was Matthias Breschan über die Marke Longines und auch über die zukünftige Ausrichtung dieser Marke zu sagen hat. So, und jetzt möchte ich euch gar nicht länger auf die Folter spannen. Jetzt geht's los mit dem Interview mit Matthias Breschan und ich freue mich riesig, dass er sich die Zeit für den Urtalk genommen hat.
Ich sitze jetzt hier gerade in der Schweiz in Saint-Denis bei Longines und ich habe die Ehre, mich mit dem CEO Matthias Breschan zu unterhalten. Herr Breschan, erstmal vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit für mich nehmen. Es ist mir eine große Ehre, heute hier zu sein und es war auch schon für mich jetzt vorher ein sehr ereignisreicher Tag. Ich konnte vieles sehen und ich habe so die ein oder andere Frage jetzt an Sie, oder das ein oder andere Thema, was ich gerne heute mit Ihnen sprechen möchte. Aber vielleicht zum Einstieg würde mich interessieren, welche Uhr tragen Sie denn jetzt gerade am Handgelenk?
Ich trage die Spirit Zulu GMT. Das ist eine Uhr, die wir heuer im März lanciert haben. Und es ist, glaube ich, eine Uhr, die eigentlich sehr gut unsere Produktstrategie, die wir auch in den nächsten Jahren verfolgen werden, darstellt. Sie wissen ja, ich bin jetzt seit 2,5 Jahren bei der Longines, ganz genau am 1. Juni 2020 habe ich angefangen hier. Das war übrigens wirklich eine äußerst mühsame Zeit, weil an dem Tag, wie ich hier angefangen habe, waren praktisch fast alle unserer Verkaufsstellen in der gesamten Welt geschlossen. Mhm. Also wirklich nicht gerade der schönste Moment, einen Job in einer neuen Firma oder in einer anderen Firma anzufangen. Ich habe aber dann festgestellt, was es für Unterschiede gibt, wenn eine Firma eine äußerst starke Marke ist. Mhm. Weil bei Longines bereits im August konnten wir einen Umsatz realisieren, der über dem Umsatz vom August 2019 lag. Und 2019 war zusammen mit 2018 unsere zwei Rekordjahre, praktisch auf dem gleichen Niveau. Und wir haben dann auch die zweite Hälfte in 2020 sehr gute Zahlen geschrieben. Wir konnten zwar nicht mehr alles, was wir verloren haben, in der ersten Hälfte wettmachen, aber insgesamt konnte Longines einfach sehr gut durch die Krise kommen. Mhm. Eine zweite Sache, die mich selbst wirklich fasziniert hat, wie ich hier angefangen habe, war, obwohl ich ja schon länger als 20 Jahren in der Uhrenindustrie tätig bin, bei der Swatch, zuerst bei Swatch, dann Hamilton, dann Rada und jetzt Longines. Ich kenne natürlich Longines sehr gut, aber ich habe selbst auch sehr viele Sachen entdeckt, die ich nicht gewusst habe über Longines. Was Longines alles in diesen 190 Jahren Geschichte erfunden hat und welche gigantische Beiträge Longines zur Entwicklung der gesamten Schweizer Uhrenindustrie geleistet hat. Und eine davon war, dass Longines das GMT-Uhrwerk erfunden hat. Das hat bereits 1908 angefangen. 1908 hat der Sultan von Istanbul Longines gebeten, eine Taschenuhr zu bauen mit zwei Zeitzonen. Und zwar die Notwendigkeit für ihn war damals, die Bevölkerung hat sich ja damals in Istanbul nach wie vor an der Zeit des Sonnenaufgangs und Sonnenuntergangs orientiert. Mit dem aufkommenden Transport von Zügen und Booten war aber immer mehr die Notwendigkeit gegeben, dass die Passagiere rechtzeitig am Abfahrtsort erscheinen. Und deshalb hat er gebeten, Longines eine Uhr zu entwickeln, wo eben sowohl die traditionelle Zeit angezeigt wurde mit dem Sonnenauf- und Sonnenuntergang, aber auch eine zweite Zeit. Die haben sie damals die French Time genannt. Das ist eigentlich die Zeit, die wir auch heute kennen. Mhm. Und mit deren Hilfe die Leute dann wirklich sicherstellen konnten, dass sie eben rechtzeitig bei den Abfahrten der Boote oder Züge an der Abfahrtsstelle sind. 1925 hat dann Longines zum ersten Mal es geschafft, eine GMT-Uhrwerk in eine Armbanduhr zu integrieren. Und das wurde auch in einem Patent so festgehalten. Und es war wirklich die erste GMT-Armbanduhr, die damals erfunden wurde. Mhm. Und das ist eigentlich ein gigantischer Milestone der Schweizer Uhrenindustrie, aber es wissen sehr wenig Leute wissen davon. Ja? Und dann haben wir gesagt, ja, aber das müssen wir wirklich viel mehr jetzt den Kunden näher bringen. Sie wissen ja selbst auch, dass in den letzten Jahren die Nachfrage nach Vintage-Uhren stark gestiegen ist. Das Interesse an Vintage-Uhr oder auch an Brands mit einer authentischen Heritage, dass das für die Konsumenten äußerst interessant und attraktiv geworden ist. Und da haben wir natürlich mit Longines einen riesen Vorteil, weil wir in unserer Geschichte wahnsinnig viel von diesen Innovationen oder Milestones verzeichnen können. Ja. Und für die Leute, glaube ich, was wirklich das Allerwichtigste ist, wenn man eine neue Uhr entwickelt und dann versucht ja jetzt jeder irgendwo, Sie kennen ja das, ja, Storytelling ist wahnsinnig wichtig und so weiter, aber das Wichtigste ist die Geschichte, die Sie dazu erzählen, dass die authentisch ist, dass die nicht irgendwie an den Haaren herbeigezogen ist, sondern dass die authentisch ist und wirklich der History, dem Heritage, der Brand entspricht. Und deshalb haben wir jetzt entschieden, eine ganze Serie von neuen Uhrenwerken zu entwickeln. Und zwar Uhrenwerke, die uns wirklich helfen, diese Milestones der Geschichte der Longines zu erzählen. Mhm. Und das war eben in diesem Jahr die erste Uhr, diese Spirit Zulu GMT, mit einem eigens für Longines entwickelten Uhrwerk, wobei das ein hochwertiges GMT-Werk ist. Das zeichnet sich dadurch aus, dass man den Stundenzeiger unabhängig vom Minutenzeiger verstellen kann. Weil wenn Sie ja zum Beispiel von hier in die USA reisen, die Minuten bleiben ja gleich. Es ändert sich ja nur die Stunden. Und diese hochwertigen GMT-Uhren oder Werke erlauben, dass man eben diesen Stundenzeiger unabhängig vom Minutenzeiger verstellen kann. Ja. Und wir haben so einen entwickelt, natürlich mit der latesten oder sagen wir so wirklich höchster Technologie im Moment am Uhrenmarkt da verfügbar ist. Siliziumspirale und, also wirklich ein fantastisches Werk. Und das erlaubt uns natürlich auch zu erzählen, okay, nicht nur, dass diese Uhr wirklich super ist vom Werk her, von dem Finishing her, des Gehäuses, des Uhrenbands, aber sie erlaubt uns auch, die Geschichte zu erzählen, dass es Longines war, die dieses GMT-Werk erfunden hat. Und das wurde natürlich auch dann sehr stark verwendet in Instrumente, die Longines für Flugzeuge gebaut hat. Es wurde sehr stark verwendet für Piloten, nicht? Die natürlich, weil damals dann auch mit diesem aufkommenden Flugverkehr die Notwendigkeit bestanden hat, eine Referenzzeit festzulegen. Ja. Und dann hat man sich entschieden, okay, das ist die Nullzeit ist eben dieser Meridian, der durch Greenwich geht, und Null, Zero im Pilotenalphabet heißt Zulu. Und deshalb haben wir die Uhr auch Spirit Zulu genannt. Und das ist diese Uhr, die ich trage, die einfach für mich erstens einmal die wahnsinnig reiche Geschichte der Longines in Verbindung mit der Aviation wieder verbindet. Und natürlich mit ganz speziellen Werken, die damals für die Aviation gebaut worden sind.
Und es ist auch optisch eine sehr, sehr schöne Uhr. Also ich muss auch sagen, als sie vorgestellt wurde, ich war selbst hellauf begeistert. Und ich habe tatsächlich auch damals sehr, sehr viel Feedback aus der Community bekommen. Und viele Uhrenliebhaber haben gesagt, das ist wirklich ein Schritt in die richtige Richtung. Ich glaube, die Spirit-Kollektion allgemein kam schon sehr gut an, aber die jetzt auch optisch nochmal ganz besonders.
Und ich glaube, was auch wirklich wichtig ist, ist noch einmal, es ist auch eine Uhr, ich meine, Sie wissen ja, Longines hat sich auch in den letzten Jahren und wird sich auch in den kommenden Jahren immer in der Preiszone 1.000 bis 5.000 Euro bewegen. Wir werden die Brand nicht nach oben ziehen. Wir haben ja da die Schwestermarke Omega. Wir brauchen auch nicht nach unten zu gehen. Da haben wir die Schwestermarke Tissot. Sondern wir möchten einfach bestmögliche Technologie in diese Preisrange 1.000 bis 5.000 Euro hineinbringen. Natürlich sind diese Uhren, wie zum Beispiel diese Spirit Zulu, ich würde sagen, eher im oberen Bereich. Ja, diese gibt es bereits ab 3.000 Euro. Aber für 3.000 Euro wirklich ein fantastisches Werk, das wirklich äußerst hochwertig ist. Sowohl das Werk als auch alle Finitionen des Gehäuses und des Bandes. Und wir dürfen vielleicht eine Sache auch nicht vergessen. Ich meine, natürlich, wenn man oft in ein Uhrengeschäft hineingeht, man sieht dann Uhren, die kosten 10.000, 50.000, 100.000 Euro. Aber vergessen wir nicht, dass für 99% der Bevölkerung 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 oder 5.000 Euro sehr, sehr, sehr viel
Absolut.
Geld sind.
Absolut, ja.
Und das ist einfach etwas, was wir nie vergessen dürfen und deshalb ganz klar unser Auftrag, bestmögliche Technologie in diese Preisrange zu bringen.
Vielen Dank. Sie haben jetzt auch schon einige Punkte vorweggenommen, auf die ich noch zu sprechen kommen wollte. Vor allem haben Sie auch die Firmenhistorie schon angesprochen und ich hatte heute auch die Möglichkeit, hier das Museum mal zu sehen und da wirklich mal so auch ein bisschen im Archiv auch zu stöbern und auch zu sehen, was es da auch an Aufzeichnungen gibt. Das hat mich wirklich beeindruckt, muss ich sagen. Und vor allem finde ich es spannend, dass halt diese Marke offensichtlich sehr früh schon erkannt hat, dass so die eigene Firmenhistorie wirklich wichtig ist und dass man dieses Erbe irgendwie auch pflegen muss und dokumentieren muss. Und insofern würde mich interessieren, aus Ihrer Sicht, warum ist die Geschichte für die Marke Longines so wichtig und so relevant? Auch vielleicht auch gerade im Hinblick darauf, was das Thema Produktentwicklung anbelangt. Sie hatten jetzt schon gesagt, man hat so ein Thema aus der Vergangenheit jetzt aufgegriffen mit dieser ersten GMT und das jetzt in der Zulu-Time wiedergebracht. Also inwiefern spielt diese Geschichte von Longines eine Rolle für die heutige Firmenstrategie, für die Produktentwicklung und für Ihre Arbeit heute auch?
Weil alles, was wir machen mit neuen Werken, authentisch ist. Es ist eine Sache, die wir nicht irgendwo herauszaubern, sondern das entspricht der Geschichte der Marke. Das zweite Modell, das wir dieses Jahr lanciert haben, das war im Juni, die Ultrakron, eine Armbanduhr mit einem Hochfrequenzwerk. Und Sie wissen ja, Hochfrequenz war eigentlich die Technologie, die die gesamte Zeitmessung Anfang des 20. Jahrhunderts revolutioniert hat. Ja. Und Longines hatte dort gegenüber allen anderen Marken einen riesen Vorsprung, war die erste Marke, die bereits 1914 es geschafft hat, Sportevents um eine Zehntelsekunde genau zu messen und 1916 auf eine Hundertstelsekunde genau zu messen. Und das war dank dieser Hochfrequenztechnologie. Und deshalb war dann Longines in all diesen Jahrzehnten danach eine Marke, die wirklich am meisten von allen diesen Sportevent-Veranstaltern angefragt wurde, um diese Events zu messen, aber auch für Pioniere, die den Himmel, die Erde, die See erforschen wollten und einfach auf sehr präzise Zeitmesser angewiesen waren, sowohl in den, das kann sein, in den Flugzeugen, in den Booten, als auch in ihren Armbanduhren, ja, war diese Technologie einfach für sie perfekt, wenn es um präzise Zeitmesser gegangen ist. Und das war auch für uns der Grund. Wir haben dann ein Modell gewählt, das erst in den 60er Jahren gemacht worden ist, weil 1959 Longines bereits die erste Hochfrequenzuhr Armbanduhrenformat herausgebracht hat. Wir haben dann eine Taucheruhr gewählt von den 60er Jahren, in die wir dieses Hochfrequenzwerk eingebaut haben. Und vielleicht noch ein wichtiger Teil dazu. Diese Uhr ist zertifiziert vom Timelab Geneva, mhm, und zertifiziert wurde der gesamte Uhrenkopf. Wenn Sie heute eine Zertifizierung haben, ja, Officially Certified Chronometer COSC, dann wird hier nur das nackte Werk zertifiziert. In dem Fall für diese Uhr, weil sie wirklich eine außergewöhnliche Präzision hat, haben wir diese Zertifizierung des gesamten Uhrenkopfs verwendet. Übrigens eine ganz nette Anekdote, die ich kürzlich gehört habe. Wie wir diese Uhr Ultracon, die haben wir angefangen auszuliefern im Juni. Und als die ersten Uhren dann nach Frankreich geliefert worden ist, war auch Galerie Lafayette einer der ersten Kunden, die sie bekommen hat. Am ersten Tag ist ein Uhrensammler dort erschienen. Ich habe keine Ahnung, wie der gewusst hat, dass genau an diesem Tag die Ultracon dort geliefert wird. Aber die Collectors wissen ja immer mehr, ja, als wir selber. Und der ist dort zur Longines-Boutique gegangen und hat gebeten. Er hat gesagt, ja, Sie haben ja heute die Ultracon bekommen, könnte ich diese Uhren haben? Ich würde gerne die Präzision dieser Uhr messen. Mhm. Das ist, glaube ich, unser Verkäufer ist etwas nervös geworden. Und dann hat er, ich meine, das kennen Sie ja wahrscheinlich, dieses Tool herausgenommen, das man direkt an einem iPhone angesteckt hat, legt dann das auf die Uhr drauf. Und nach 4-5 Minuten hat er dann ein Resultat dieser Uhrenpräzision. Und dann hat er gesagt zum Verkäufer, ja, Sie kennen mich ja sehr gut, ich bin ja ein großer Uhrensammler, alle Marken, alle Preissegmente. Ich habe noch nie eine Uhr mit einer solchen Präzision mit diesem Tool gemessen. Er hat sie gekauft und ist dann nach Hause gegangen. Leider Gottes hat unser Verkäufer keine Kamera auf dem Kopf oder irgendwo an der Brust getragen, um das zu filmen. Das hätte uns natürlich wirklich als eine tolle Anekdote, vielleicht anderswo auch geholfen. Aber es war einfach für uns wirklich ein sehr, sehr schöner Erfolg, zu sagen, dass wir da auch geschafft haben, in eine Armbanduhr zu einem Preis, der auch in unserer Preis-Range liegt, weil diese Uhr liegt bei 3.500 Euro. Das war zuerst dieser Lancierungskoffer mit, mhm, einem zusätzlichen Band. Ja. Das war für 3.800, dann das Einzelmodell ist 3.500. Aber dass wir es auch für diesen Preis schaffen, wirklich eine ganz außergewöhnliche, ganz fantastische Qualität in unsere Preisrange zu bringen.
Und auch hier wieder diese Inspiration aus der Vergangenheit und wieder quasi etwas Historisches neu belebt und in die Moderne überführt.
Absolut, ja. Es ist natürlich auch alle Modelle immer inspiriert und natürlich, wenn wir dann zum Beispiel auf das Zifferblatt gehen, auf die Zeiger gehen, die Farbe oder die Form der Schale, das Band, das sind alles Teile, die im letzten Detail stimmen mit historischen der Longines, ja, absolut.
Wird das jetzt in Zukunft auch weiterhin so die Strategie von Longines bleiben? Das heißt, werden wir zukünftig auch weiterhin Highlights aus der Vergangenheit wieder neu, wiederbelebt sehen? Oder?
Absolut, ja. Das wird mit Sicherheit eine Sache sein, die Teil unserer zukünftigen Strategie sein wird. Unsere zwei Pillars, die Longines auch in den letzten 20 Jahren stark gemacht haben, Eleganz auf der einen Seite, Watchmaking Tradition auf der anderen Seite, das werden auch ganz klar unsere Pillars für die nächsten 20 Jahre sein. Mhm. Und ja, wir Sie werden auf jeden Fall auch weiterhin neue Werke sehen, die wirklich exklusiv Longines-Werke sind und die uns erlauben, vor allem diese Milestones der Geschichte zu erzählen. Mhm. Weil Vintage-Uhren, die werden auch in den nächsten Jahren immer gefragter. Auch was für uns sehr erfreulich ist, es interessieren sich immer mehr junge Leute für Vintage-Uhren für die Uhren-Heritage-Messe. Sie können das am besten bestätigen. Und Sie wissen ja auch, wir haben ja bei Longines diese sehr, ich würde sagen, einzigartige Möglichkeit, dass jede einzelne Uhr, die Longines seit 1867, genau das Werk, wo wir auch heute hier sitzen, verlassen hat, dass wir mit der Seriennummer für jede einzelne Uhr feststellen können, wann die Uhr produziert worden ist, das genaue Datum, an wem wir sie verkauft haben und das Allerwichtigste, die exakte Stückliste der Komponenten, die drinnen sein müssen, um sie authentisch zu nennen. Mhm. Und wir bekommen ja sehr oft diese Uhren eingeschickt zu uns und dann werden die auseinandergenommen und dann wird da genau festgestellt, ob die authentischen Komponenten drinnen sind. Wenn es da irgendwann einmal zum Beispiel Reparaturen gegeben hat und da wurden keine authentischen Komponenten verwendet, haben wir den riesigen Vorteil, dass wir noch ein großes Lager alter Komponenten besitzen und selbst Uhren, die 50, 60, 70, 80, 90 Jahre alt sind, können wir mit diesen Komponenten in den meisten Fällen noch restaurieren und dann dieses Certificate of Authenticity ausstellen, das natürlich diese ganzen oder den Wert dieser Uhren gigantisch steigert. Ja.
Also das ist sehr, sehr beeindruckend, muss ich tatsächlich sagen. Also ich habe schon einige Uhrenmanufakturen besuchen dürfen und sowas habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Also gerade so dieses Lager mit diesen Teilen, die wirklich Originalteile von früher sind, das fand ich unglaublich beeindruckend. Also
ich weiß nicht ganz genau, ob wir die einzigste Uhrenmarke ist, die das hat oder ob es noch eine zweite gibt, weiß ich wirklich nicht, weil die meisten haben Unterbrechungen drinnen in diesen Aufzeichnungen. Ne? Das kann sein, dass das der erste, zweite Weltkrieg war, dass das die Wirtschaftskrise war, die Quarzkrise war. Mhm. Bei der Longines ist es lückenlos seit 1867.
Ja. Also die Geschichte ist für Longines wichtig und die wurde sehr früh schon gepflegt und dokumentiert.
Die ist mit Sicherheit ein zentraler Bestandteil und wird auch ein zentraler Bestandteil in unserer Produktentwicklung und Kommunikation in der Zukunft sein. Aber eben auch, wie Sie sagen oder wie Sie auch wissen, sehr viele Leute, denen ist das gar nicht bewusst, dieser Reichtum der Heritage und History der Longines. Aber das ist natürlich auch für uns eine gigantische Möglichkeit, erstens einmal diese Produkte zu entwickeln, zweitens die Story dazu zu erzählen. Und das Wichtigste dabei ist, dass diese Story authentisch ist. Sie wirklich gehört zur Longines, zur Longines-Geschichte.
Sie sind jetzt Sie hatten es anfangs schon gesagt, seit 2,5 Jahren etwa bei Longines, sind zuständig für diese Marke. Was würden Sie sagen, wo steht denn Longines jetzt heute? Also nach diesen 190 Jahren Geschichte etwa, wo steht man heute und wo geht die Reise noch hin?
Gut, ich meine, Longines gehört heute mit Sicherheit zu den Top 5 Marken der Schweizer Uhrenindustrie. Mhm. Ja. Gut, es gibt dann ein bisschen unterschiedliche Statistiken, wie Sie ja wissen. Klar. Das Einzige, was Sie dazu sagen kann, ist, dass ganz klar unser Ziel ist, dass wir im Jahr 2025 die 2 Milliarden Euro Umsatzgrenze überschreiten wollen.
Okay. Das heißt durch mehr Uhren oder höhere Preise oder beides?
Nein, besteht überhaupt keine Absicht, die Marke nach oben zu positionieren. Mhm. Aber mit Sicherheit, ich würde sagen, unser Preissegment im oberen Bereich, also von 2.500 bis 5.000 Euro, das wird sich sicher verstärken, vor allem zum Beispiel mit den Entwicklungen der eigenen Uhrenwerke, die wie zum Beispiel eben dieses GMT-Werk, wie dieses Hochfrequenzwerk. Und wir haben da auch im Anfang nächstes Jahr eine neue Überraschung. Also es wird weiter in diese Richtung gehen.
Okay, bin ich sehr, sehr gespannt. Abschließend vielleicht so zum Ende dieses Interviews hin nochmal so eine ganz persönliche Frage. Sie sind seit, ich glaube, 1996 bei der Swatch Group tätig, haben schon diverse Positionen gehabt, waren auch bei diversen anderen Marken. Was macht Ihnen in Ihrer tagtäglichen Arbeit denn immer noch Freude? Was motiviert Sie und was sorgt dafür, dass Sie immer weiter am Ball bleiben und auch jetzt zum Beispiel Longines auch weiter vorantreiben möchten?
Gut, ich meine, erstens einmal glaube ich, wenn man von einer Marke zur anderen wechselt, das Spannendste ist, dass die DNA von allen Marken total unterschiedlich sind. Zweitens, es ist niemals die Marke, die sich am CEO anpassen muss, sondern immer der CEO an der Marke.
Ja.
Und das Spannendste ist zum Beispiel bei einer Marke wie Longines, die ja so wahnsinnig innovativ in der Vergangenheit war. Und das ist mir auch für mich die Triebfeder für die Zukunft, dass wir innovativ bleiben müssen in allen Bereichen. Mhm. Weil für mich immer ganz klar ist, es ist nur die Innovation, die eine Marke voranbringt. Wenn sie irgendwann einmal die Innovationen stoppen, dann irgendwann einmal killen sie die Marke.
Ja.
Und da haben wir natürlich auch in der Swatch-Gruppe den großen Vorteil, dass wir eine äußerst große industrielle Basis haben. Ja, wir können ja alle Komponenten innerhalb unserer Firmen fabrizieren. Und da, wir müssen nicht irgendjemanden bitten oder überzeugen, in irgendetwas zu investieren. Wenn wir eine Idee haben, dann realisieren wir die und investieren, wenn wir glauben, dass das Sinn macht und profitabel ist und richtig ist.
Mhm.
Und vor allem der Marke hilft, weiterzukommen.
Okay.
Und da sind wir nicht abhängig von irgendjemandem. Und diese Innovationskraft, dieser, und das ist eigentlich genau das, was eigentlich die ganze Longines-Historie begleitet hat, dieser Pioneering Spirit, das ist genau das, was mich eigentlich auch jeden Tag antreibt in meiner Arbeit. Und natürlich, wenn man da eine reiche Geschichte hat, so wie bei der Longines, macht das riesig Spaß.
Das kann ich mir vorstellen. Herr Prechan, vielen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben. Danke, dass ich heute hier sein durfte und danke, dass ich so viele Einblicke auch in die Longines bekommen durfte. Hat mich sehr, sehr gefreut.
Danke vielmals für Ihre Zeit auch hier in Saint-Imier. Ich hoffe, es hat Sie gefallen und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Danke vielmals.
Ja, Dankeschön. Tschüss.
So, und das war das Interview mit Matthias Prechan und ich muss sagen, es war für mich ein sehr, sehr interessantes Gespräch, vor allem, weil es jetzt auch mal so ein ganz anderes Setting war, als wir es sonst immer haben. Ich meine, wir hatten ja natürlich auch schon in den letzten fast 3 Jahren Urtalk schon den ein oder anderen großen Gast auch hier gehabt, aber bis dato war das ja so, dass es in der Regel eher remote stattgefunden hat, das heißt, dass man sich irgendwie virtuell quasi hier über das Internet zusammengeschaltet hat und so die Interviews geführt hat. Und das war zumindest für mich das jetzt das erste Mal, dass ich jetzt wirklich live vor Ort in quasi im Herzen der Schweizer Uhrenindustrie in dem Büro eines CEOs der Uhrenwelt saß und mit ihm zusammen über seine Marke und seine Tätigkeit geredet habe. Also insofern war das auf jeden Fall für mich persönlich nochmal ein absolutes Highlight. Und an der Stelle auch wirklich nochmal vielen Dank an Longines und an Matthias Prechan für diese Möglichkeit. Es hat mich sehr gefreut, einfach mal in Saint-Imier vorbeischauen zu dürfen. Und es waren wirklich 2 tolle Tage gewesen. Und ich hoffe natürlich, dass auch für euch was dabei gewesen ist. Ich hoffe, dass es euch auch Spaß gemacht hat. Vielen Dank daher an die tolle Community da draußen fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr Woche für Woche dranbleibt und immer dabei seid. Und natürlich jetzt auch wie jedes Mal der Aufruf, wenn ihr Fragen und Anregungen habt oder Kommentare zu der heutigen Folge habt, schreibt uns die gerne. Wir hören uns das alles gerne an, es interessiert uns immer und folgt uns natürlich überall da, wo ihr uns abhört, also auf jedem Podcast-Player, hinterlasst uns eine Bewertung, am liebsten natürlich 5 Sterne und ja, ihr wisst, das hilft uns und macht die Community größer und in dem Sinne sage ich Dankeschön und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, ciao, ciao.